Hallo.
Ihr Übersieger in Christo Jesu. Denn so werden wir genannt, Römer 8. Wenn ich frage, hast du Gewissheit deines Heils? Weißt du, stimmt, dass deine Sünden vergeben sind, dass Jesus dich auf- und angenommen hat, dass deine Vergangenheit geordnet ist und dass du ihm gehörst? Da werden die meisten, die hier sind, mit Freuden Ja sagen. Wenn ich aber, und nun komme ich gleich auf das Lied, euch frage, führst du in deinem Gedanken, Wunsch, Trieb und Traumleben ein Siegesleben? Wir würden so ein bisschen bangen. Und doch ist das das Ziel, dass wir in alledem, sind wir Übersieger oder wir überwinden weit, wie es Luther übersetzt hat. Und so können wir nach fortfahren und Fragen stellen, die uns unser Leben enthüllen, was es ist, wirklich, realita, sagt der Lateiner, in der Tat, bis zur Vollendung. Es gibt da viele Stufen. Es gibt viele Stufen. Und ich möchte nun heute Abend euch acht große Gestalten des ersten Buchs Mose, des Buches der Anfänge, genauer der Zeugungen, Genesis, vor Augen stellen, die uns zeigen, dass wir alle diese acht Stufen durch Leben, durch Lieben, durch Leiden und dass sie ein Bild sind unseres inneren Werdens. Dabei ist es so, dass manchmal eine Stufe übersprungen wird, aber alles, was in unserer geistlich-seelischen Entwicklung übersprungen wird, das muss nachgeholt werden. Das ist ein Grundgesetz. Und deshalb wollen wir wohl diese acht Stufungen nennen, aber nicht als einen Maßstab, den wir genau anlegen und danach messen können. Das kann man nicht mit geistlichen Dingen. Das kann der Kaufmann mit seinen Waren, der Tuchhändler mit seiner Elle, aber nicht mit einem Zeugnis, das systematisch etwas darstellen will, was aber in der Praxis sich in einem Gewebe, in einem Verflochtensein, in einer Synthese darbietet. Aber es ist wichtig, dass wir mal wissen, wo wir stehen und dass wir fähig sind, uns hineinzudenken in den anderen mit seinen Komplexen und seinen Belastungen und seinen Hemmungen und seinen Nöten, dass wir ihn nicht verachten und denken, ach, ist das ein Quatschkopf, ist das ein verwirrter Mensch, da bin ich doch ein anderer Kerl. So nicht, ja nicht. Wer so denkt, der ist nicht fähig zum Dienst, sondern dass wir uns liebend zu ihm neigen und durch ein freundliches Wort oftmals helfen und ihm lösen können. Und das ist etwas Wunderbares. Ich will mal ein kleines Erlebnis aus dem Schuldienst erzählen. Wir in der Geschichtsstunde, die ich für eine Klasse halten musste, wo der Lehrer abwesend war, wurde mir gesagt, Herr Heller, halten Sie mal bei der Geschichtsstunde. Ja. Und da frug ich irgendetwas, einen Namen und ich glaube, es war Karl der Große und seine Gegner, war das Thema. Und da rief ich ein Kind raus, war eine Mädchenklasse. Komm raus, schreib mir mal den Namen an die Tafel. Und da kam ein Mädchen mit brennend roten Haaren, ausgebrochener Rotkopf. Und als sie da rausging, da zischten und tuschelten die anderen, rote Hexe. Und das Kind war ein bisschen ängstlich und ist so zurückgestoßen, von den anderen nicht geachtet, kam dann vor, sag ich, na Kind, komm, schreib mal was an die Tafel. Und hat vor lauter Angst die Kreide fallen lassen, kurz und gut, das war also eine ziemlich misslungene Sache. Und während sie da schrieb, dachte ich mir, ja, fühl dich auf einmal, du musst irgendwie dieses Kind vor der Bosheit der Klasse retten. Du musst dem Kind dienen. Sie war ganz verschüchtert und nervös, die rote Hexe. Und wie sie an mir vorbeigeht, von der Tafel nach der Klasse, da sage ich, halt, Kind, hast du wunderschöne, goldene Haare. Darf ich mal drüber fahren? Ja, na, das sind nicht sehr viel. Da habe ich also, bin ich ihm übers Haar gefahren und habe dann zu der Klasse gesagt, wisst ihr, die germanischen Fürstinnen, von denen ihr ja auch gehört habt, zur Zeit des Jahres Null, als die Römer das Unterland besetzt hatten und so weiter, die germanischen Fürstinnen, die hatten auch solch goldenes Haar. Ich habe nie gesagt rot, ich habe immer gesagt golden. Und da wurden sie beneidet von den römischen Fürstinnen. Und da haben die römischen Fürstinnen ihre schwarze Haare auch golden gefärbt. Das ist eine schöne Farbe. Ja, Kind, sei nur nicht stolz auf deine goldenen Haare. Im hochmütigen Eitel darauf, die war das Gegenteil. Aber auf die Weise wollte ich ihr helfen. Die Klasse, die guckte groß, dass ich das Kind so lobte, dass von ihnen so verachtet wurde. Und das Kind schaute mich an, als sei ihr das Leben neu geschenkt worden. Jetzt hatte sie endlich das Wertbewusstsein, das ihr verloren gegangen war. Ich sage eben lauter psychologische Schulmeistersachen, aber es schadet nichts, dass ihr mal sowas hört. Das Kind war glücklich und ist dann nicht mehr zitternd und ängstlich, sondern mit einem gelösten Bewusstsein auf seinen Platz gegangen, mit leuchtenden Augen. Und kein Mensch in der Klasse hat mir gesagt, rote Hexe, goldenes Haar der Germanen, Fürstin, ja, beneidet von den römischen Fürstinnen, von dem Volk, das die Welt beherrschte damals. Durch so kleine Dinge, da sind wir im Augenblick gekommen, wie das Kind da an mir vorbeiging. Ich habe das Kind seelisch gelöst. Ich habe die nicht bekehrt, auch weit entfernt, war gar nicht möglich. Aber ich habe sie seelisch gelöst. Und diesen Dienst der seelischen Lösung, der geistig-geistigen Lösung, jede neue Erkenntnis bedeutet eine Lösung. Ich will das beweisen biblisch. Viele sagen, sie hätten die Tiefen des Satans nicht erkannt. Ich werfe keine andere Last auf euch. Also ist das Nicht-Erkennen der Macht Satans, das ist eine Last. Und der Herr sagt in seinem Sendschreiben, ich werfe keine andere Last auf euch. Und es ist dein Recht und mein Recht, Bruder und Schwester, Menschen um uns, die unter der Last der Traurigkeit, unter der Last der Schwermut, unter der Last der Angst, unter der Last der Nervosität und so weiter stehen, diesen Menschen oft durch ein einziges freundliches Wort eine helfende Hand zu bieten und sie zu lösen. Das ist mir gerade das eine Beispiel angefallen. Ich habe mehr solcher Dinge erlebt. Das war keine rote Hexe mehr. Das war das Mädchen mit den goldenen Haaren. Und das war dann was ganz anderes geworden. So. Und so will ich Ihnen anhand dieser acht großen Gestalten des Alten Testamentes zeichnen, wie wir aus dem natürlich-menschlichen, aus dem Adamitischen, wenn ich so sagen darf, von Stufe zu Stufe hinein wachsen, hinein glauben, hinein leiden, hindurch lieben dürfen, bis zu einem Hochziel der Vollendung. Und nun nenne ich euch die acht Gestalten. Und dann sage ich euch, was sie bedeuten. Und dann könnt ihr sehen oder prüfen, auf welcher Stufe ihr steht. Und anderen helfen, dass sie eine Stufe weiterkommen. Das ist unser eigentlicher Zweck, dass wir einander trösten, froh machen, Lasten wegnehmen, uns beseligen mit den Kräften und Freuden und Wonnen unseres Gottes. Das ist unser Lebenszweck. Luther hat gesagt, einen einzelnen Menschen zu trösten in seiner Not ist ein viel größeres Werk, als alle Reiche dieser Welt zu erobern. Ein schönes Wort. Ein einzigen trösten, ob das ein kleines Zigeunerkind ist oder ob das ein König ist, das spielt keine Rolle. So, und jetzt nenne ich euch diese acht großen Gestalten des Alten Testaments. Erstens. Na, was ist wohl die erste Gestalt? Jawohl, Adam. Adam oder Adam, wie wir sagen. Adam. Der Typus für den natürlichen Menschen, den wir alle dem Fleische nach an und in uns tragen. Von uns ist keiner, der sagen könnte, mit dem Wesen des Adam, mit seinem gefallenen Wesen, dem Sündenwesen, habe ich gar nichts mehr zu tun, habe ich weit überwunden. die Möglichkeit, in das adamitische Wesen zurückzufallen oder dass das adamitische Wesen in uns durchbricht, ist immer gegeben. Aber da komme ich nachher dann. Zweitens, der zweite Mensch, jetzt die zweite große Gestalt, das ist dann auch der zweite Mensch, der erste geborene Mensch, wie heißt denn der? Kain, jawohl, Kain. Kain ist das Symbol für das Fleisch. Für das brutale, natürliche Fleisch, das sich durchsetzen und sich behaupten will. Und der dritte Mensch, wer ist wohl das?
Abel.
Jawohl, das ist Abel, der Hauch, der Geistmensch, der geopfert wird. Das erste Opfer, gemordet von seinem Bruder. Das ganze Völkerleben und Menschenleben. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das ist der dritte. Jetzt kommen wir zum vierten. Da wird es jetzt interessant. Der vierte ist der Noah, das heißt Frieden. Das heißt Ruhe. Und das ist das Bild der Neuzeugung und der Neuschöpfung und der Wiedergeburt. Der Noah. Alles andere war ersoffen. In der Sintflut, Menschen und Tiere. Der Noah, seine Frau und seine drei Söhne und seine drei Töchter blieben übrig und eine neue Schöpfung, die satanischen Zeugungen vorher mit den Engeln, mit den Töchtern der Menschen ausgerottet waren, obwohl sie später wieder kamen. Und jeder Seelsorger erlebt, ich habe einige Male erlebt, dass heute noch gottlose, böse Weiber Dämonen anrufen können zur Beiwohnung und das auch erleben. Ich weiß das von anderen, ich weiß es auch aus meiner Seelsorge, dass mir das bekannt und gebeichtet wurde. Eine Wahrheit, von der viele nichts wissen. Die meisten wissen gar nicht, was alles im Schwung ist, an Finsternis und scheußlichen Dingen. Jetzt haben wir schon vier. Adam, Kain, Abel, Noah. Der fünfte ist Abram, oder Abraham dann, mit seinem späteren Namen, Abram, der herausgeholt wurde aus Ur in Chaldea. Was das bedeutet, werden wir vielleicht nachher sehen, wenn ich euch etwas, ganz kleinen Artikel, ganz kurzes Stück vorlese, über Ur. Da haben die meisten gar keine Ahnung, was das bedeutete für Abraham oder Abram, sich aus Ur zu lösen und in ein Land zu ziehen, das er nicht gesehen hat und von dem er nicht wusste und so weiter und so weiter. Das war Nummer 5. Nummer 6, Isaak, das ist ein Bild der Sohnschaft. Isaak heißt das Lachen. Das ist eine weitere Stufe, wenn man zum Glauben gekommen ist, dass man im Gegensatz zum Ismael, das ist das Bild der Knechtschaft und der Kampf zwischen dem Lande Israel oder dem Volk oder dem Staate Israel gegen ganz Ismael, das ist etwas, das hat sich in tausenden Varianten zugetragen, in unserem Herzen, in der Gemeinde, in Israel selbst und so weiter. Isaak. Siebtens, Jakob, das ist ein Bild für den Dienst, für das Erstgeburtsrecht und für die Erstgeburtspflicht. Jakob, Jakob und Esau und ihre Beziehungen zueinander. Eine wunderbare Darstellung auch der Kirchengeschichte und der Entwicklung der Gemeinde und Israels. Hier vorne sind noch Plätze, hier sind noch 1, 2, 3 Plätze. Ich habe nochmal gesagt, Nummer 7, das war Jakob, ein Bild für den Dienst, für die das Erstgeburtsrecht und die Erstgeburtsverpflichtungen und seine Auseinandersetzungen mit Esau, eine wunderbare Geschichte, die wie alle biblischen Geschichten reiche und tiefe und vielfältige Bedeutung hat. Achtens, welches ist wohl die letzte, die achte, die krönende Gestalt des ersten Buches Mose? Jawohl, Josef, seht ihr mal, die habt ihr alle acht genannt. Fein, Willi, dank mir dir, dass sie so viel wissen. Also Josef, Josef, eines der leuchtendsten, vollkommensten Vorbilder auf Christus. Es ist ein Genuss und eine Freude und Seligkeit, einmal die Geschichte Josefs zu verfolgen, immer mit dem Blick auf Vorbild, auf Christus. Wir haben mal 20 Punkte da zusammengestellt innerhalb weniger Minuten, wie Josef ein Vorbild auf Christus ist. Da wird einem Christus groß, wenn man das irdische Vorbild erkennt. Denn der Glaube besteht ja darin, dass man an dem sichtbaren, also an dem sichtbaren geschichtlichen Josef, das Unsichtbare, also den Christus Gottes, enthüllt sieht. Das ist ja das Wesen des Glaubens nach dem Hebräerbrief. Da kommt nun ganz groß an. Noch was wunderbar das ist, dass in diesen markanten 8 Gestalten des ersten Buchs Mose wir unsere eigene Entwicklung wiedererkennen und wir dadurch fähig werden, auch andere zu verstehen in ihren Nöten und Verklemmungen, Verkrampfungen und Belastungen und sie ein Stücklein weiterführen dürfen. Das ist das Köstliche daran. Ja, wir fangen also vorne an und sagen, Adam, der aus der blutigen oder der roten Erde geschaffene, selbe Wort wie Edom, wir haben ja gehört, dass man die Vokale austauschen kann, dass die Vokalisation etwas Variables ist, etwas Mobiles, etwas Bewegliches ist. Adam ist der Vater der gesamten Menschheit, nicht der Engelwelt, der Geisteswelt. Die hat sich nicht durch Zeugung vermehrt. Es gibt keine Engelsehen unter Engeln, Engelsehen von Dämonen mit Menschen, die gibt es. Engelsehen. Das könnt ihr in jedem theologischen Lexikon lesen. Das ist die Verbindung der herabgestiegenen, nach 1. Mose 6, herabgestiegenen Engel, die sich mit den Menschen vermehrten und damals Riesen zeugten. Dass diese Riesen, die fähig waren, die Denkmäler zu bauen, nicht nur die Pyramiden, sondern andere Baudenkmäler, fast noch größer und gewaltiger in den Quadern, die da bewegt werden mussten. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat Erinnerungen an die Zukunft von Benninger. Hast du es gelesen? Was sagst du dazu? Ich warte auf deine Mühle. Ja, das war, ich habe gedacht, das war für den Willi.
Lauter, also du musst lauter sprechen.
Ja, also, Erinnerungen an die Zukunft. Wer hat das Buch gelesen, außer dem Willi Schirmacher? Ach, guck mal da. Oh, der Emil auch.
Ja, du hast von mir gelesen. Ich muss dir sagen, ich habe euch das Buch empfohlen.
Ich habe es bekommen in der Schweiz. Von Bruder Dax.
Du hast von mir empfohlen gekriegt in Gieglingen, ihr alle. Wollen wir das festhalten? Von der Bruder Schumacher ebenfalls. Der hat ja jetzt bei Gnade und Herrlichkeit etwas über dieses Buch geschrieben. Damit sie es ganz genau wissen.
Du hast es geschenkt gekriegt von deinem Betrieb.
Nein, ich hab's gekauft.
Haben die Platz für dich noch? Ist der Vater der Menschheit und in allen seinen Nachkommen stecken, die Hahner würden sagen, die Essenzen oder die Urstoffe, die Kraftstoffe, die Lichtstoffe, beziehungsweise die Finsternisstoffe, die auch heute in jedem Menschen von Natur aus wirksam sind, bis eine Weiterentwicklung über Katastrophen natürlich sich vollzieht. Das muss man verstehen. Und deshalb sind von Natur aus keine Unterschiede. Der eine ist so verloren wie der andere. Der beste und edelste und intelligenteste und wertvollste unter uns. Genauso ein armer Tropf wie der geringste und minderwertigste und verklemmteste und belastetste unter uns. Weil wir alle von Adam abstammen und wir alle in Adam und durch Adam und von Adam her fortwährend Sterbende sind. Gleich wie in Adam alle sterben. Wir tragen das mit. Ein neugeborenes Kind ist ein unschuldiges Kind. Es hat noch keine Schuld auf sich geladen. Aber es ist ein sündloses Kind, denn es ist in Sünden gezeugt und in Sünden geboren, nach dem Wort der Schrift. Nach dem Wort der Schrift. Meine Freunde, das sind Tatsachen, die sind erschütternd und die erregen zunächst unseren Unwillen. Und ich kann verstehen, dass junge Menschen sagen, so ein Zeug sollen wir glauben, dass wir in Sünden gezeugt sind und dass wir diese schöne Liebe, dass das so degradiert wird, dass sie sich da empören dagegen, das verstehe ich sehr gut. Aber ausschlaggebend sind nicht unsere Gefühle, unsere Meinung, unsere Erfahrungen, unsere Sehnsüchte, unsere Anlagen, ausschlaggebend ist das Wort Heiliger Schrift. Brüder, das muss heute mehr als je gesagt werden. Zweitens, nun nenne ich die nächsten beiden im Zusammenhang, das ist Kain und Abel. Kain, der Brudermörder, Abel, der Geschlachtete, der Gemordete, der Umgebrachte. Dieser Kampf von Fleisch und Geist, diese Auseinandersetzung, die sich damals sichtbar als historisches Ereignis zugetragen hat, vollzieht sich in jedem Menschen, in dir und mir und allen. Wir tragen von Natur aus die brutale, sich behauptende, sich durchsetzende, den anderen zusammenschlagende und hassende Kains Natur. Wir tragen aber auch anlagemäßig das Abelswesen. In uns ist doch ein Hauch von Gott, ein Werben Gottes, ein Verlangen nach Gutem, nach Schön, das Verlangen zu segnen zum Beispiel, ist auch in den verworfensten Menschen zu segnen. Ich habe euch oftmals den Sechszeiler gesagt. Ich sage euch noch einmal, auf die Gefahr hin, dass ihr ihn zum fünften Mal hört. Ich könnte ihn zum hundertsten Mal hören, so schön ist er. Er war ein Atheist, gottloser Mensch. Sein greises Haupt hat nimmermehr an einen Gott geglaubt. Da zog sein einzig Kind in fernes Land. Und zitternd legt er ihm, der Atheist, der Kind, aufs Haupt die Hand und spricht aus tiefstem Herzen eglich: Gott segne dich. In jedem Menschen, auch in dem Verbrecher, in dem Mörder, liegt eine Tendenz zu segnen und zu lieben. Und wenn er nur Blumen liebt oder Tiere liebt, aber irgendwie ist diese Sucht, diese zitternde Sehnsucht nach Reinheit und Freude und Schönheit auch in dem verworfensten Menschen. Ich habe gestaunt, was ich bei den Mördern in Berlin sah, was sie an Gemälden, was sie in der Glasbläserei, kann man dort erlernen, Glasbläserei, oder auch in handwerklichen Arbeiten, was ich da für Prachtsachen gesehen habe. Die Glasbläserei bei den Mördern in Berlin haben feinere und wertvollere Sachen zustande gebracht als die schönste Glasbläsereien der Welt. Die sind nämlich in Venedig. Ich war in Venedig und habe die gesehen. Die Verbrecher haben noch schönere Sachen gemacht. Sie haben viel mehr Herz und Liebe und Sehnsucht hineingelegt. Das müssen wir wissen. Das müssen wir verstehen. Und so ist in uns ein fortwährender Kampf des Kainswesens, des brutalen, sich durchsetzenden, mordenden Wesens und des Abelswesens, das sich nach oben orientiert und lieber umbringen und töten lässt, als dass es eingeht auf die Rohheiten des anderen. Das ist auch heute so. Die Studenten, die rebellieren, straf kürzlich einen, sagte Dharma, wie viele Studenten sind in eurer Universität? 7000. Und wie viele von denen sind diese Randalierer und diese Krachmacher? Sagte, das sind etwa 70. Sage ich so, und ihr 7000 lasst euch von diesen 70 dahin treiben, dass man heute die Studenten für Gangster und Verbrecher hält. Ihr 7000 habt nicht den Mut und die Kraft, dass ihr euch dieser 70 Kerle erwehrt. Aber alles Böse hat eine viel stärkere Dynamik als das Gute. Die Frommen und die Edlen, die sitzen da und haben nicht den Mut, was zu machen, während diese Kerle da alles aufs Spiel setzen.
Es hat mal jemand gesagt, das Böse ist missionarisch.
Das ist großartig. Aber von was für einer Mission? Ja. Von einer Missionsschule kommen die. Aus der Schule Satans. Das ist sehr gut. Das Böse, das ist die. Die haben einen Auftrag und die setzen sie durch und opfern Zeit und Kraft und Geld und Gesundheit und alles. Die Bösen. Ja, und die Guten, man kann es vorstellen, lassen sich das fallen. Etwa 1-10% höchstens sind die Radaumacher und die Gradmacher, die die ganze Weltenspannung bald halten. Das nur nebenbei.
Mich bewegt es immer tief, wenn ich in den Straßenbahnen und in den Omnibussen die jungen Leute mit Maos Testament sehe. Die Worte des Vorsitzenden Mao, des chinesischen Diktators. Die lesen das rote Büchlein ungeniert, mit großem Interesse. Ich habe kaum jemals einen jungen Menschen mit dem Neuen Testament gesehen. Im Übrigen, dieser Einband ist sehr schön in der Straßenbahn und so weiter zu lesen. Es fällt nicht gleich so auf, dass man Neues Testament liest. Schöner Kunststoffeinband, Neues Testament und Psalmen in Elberfelder Übersetzung. Allerdings nur für gute Augen. Das wollte ich euch nur sagen. Das gibt's, ja, aber
ich geniere mich nicht, das zu lesen. Und habe dadurch schon manche Anknüpfungen erlebt. Manche kostbare Anknüpfungen. Ja. Um noch ein ganz kleines Erlebnis von heute zu sagen, über das Segnen. Ich fuhr nach Weinsberg. Nein. Doch, ich kam von der Langsteinbacher Höhe, kam ich nach Heilbronn.
Lauter
und
alle.
Dann nach Weinsberg. Und da sah ich einen Neger sitzen. Ein Neger in dem kleinen Zug da. In dem Wagen, in dem Bus, schienen Bus. Und da ging ich auf ihn zu und sagte ihm, hello, do you like it here? Also das heißt, gefällt es Ihnen hier? Ja, und kam ins Gespräch und habe dann kurz mit ihm das Gespräch dann aufs Wesentliche gekehrt und ihm mich verabschiedet. And God bless you. God bless you. Gott segne dich. Ich habe noch nie einen Neger gesehen, der undankbar dafür war, der nicht bewegt gesagt hätte, thank you, to thank you, Dankeschön, Ihnen, Sie gleichfalls. Das ist etwas, was ich vorhin sagte, in dem gefallenen Menschen liegt die Tendenz zu segnen, aber die Tendenz zu segnen, zu lieben, zu geben, göttliches, gutes, reines, heiliges mitzuteilen, die ist unterdrückt von dem Kainswesen des Ermordens. Der Kain hat ja nur einen Hut gehabt, ich rede jetzt mal ganz bildlich, dass der Rauch seines Opfers, seiner eigenen Werke, seiner eigenen Leistungen, die Früchte, die er unter seinem Schweiß von dem Erdboden abgerungen hatte, dass dieser Rauch nicht in die Höhe stieg. Dass dagegen der Rauch des Abel in die Höhe stieg. Das steht nicht so in dieser Form an dieser Stelle, aber dass vor einem Brandopferaltar Rauch in die Höhe stieg und in dem Rauch der Herr in die Höhe stieg, das lesen wir. Das lesen wir. Und deshalb sind die in den Kinderbibeln, Schnorr von Karotsfeld zum Beispiel und den anderen, ist diese Darstellung, dass der Rauch des Kain über die Erde, aber nicht hinauf in den Himmel geht, und der Rauch vom Opfer des Abel, von dem Schäflein, in die Höhe geht. Sind die richtig, grundsätzlich vollkommen richtig. Solange wir leben, auch nach unserer Bekehrung, nach unserer Errettung, nach unserem Siegesleben, das wir führen dürfen, grundsätzlich bleibt dieser Kampf bestehen und bricht immer wieder auf. Es war für mich eine tiefe Erschütterung, als ich jahrelang, nachdem ich schon gläubig war, in mein Traumleben, dass da Dinge kamen, von denen ich dachte, die sind längst überwunden, die kommen nie wieder. Im Traumleben kamen sie wieder. Das hat Jahre gedauert. Und dann war ich wieder jahrelang frei. Und jetzt durch ein alter Kerl bin, kommen sie dann und wann, sehr selten, alle zwei Monate mal, für einige Sekunden, aber kommen diese Dinge wieder. Trieb und Traumleben, habe ich vorhin gesagt. Siegesleben, wir denken, fühlen, wollen, reden, tun und Trieb und Traumleben. Solange wir in diesem Fleische sind, ist die Möglichkeit der Sünde immer gegeben. Aber die Notwendigkeit der Sünde ist durch Jesu Tod und Auferstehung gebrochen. Und wenn wir uns bewusst in dem Auferstandenen bergen und in seinem lebendigen Wort, sind auch im Trieb und Traumleben diese dunklen, gespenstischen Dinge, die so eine Art Mondlandschaften, so im blauen Dämmer bilden, sind weg und kommen nicht mehr. Ich weiß das aus der Seelsorge und weiß das aus meinem persönlichen Leben. Das war Nummer 2 und 3. Jetzt komme ich schon an Nummer 4. Und da ist es dann so rummachen. Sehen, Adam, der natürliche Mensch, Kain und Abel, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Viertens, Noah, Ruhe, Wiedergeburt, Neuschöpfung. Noah, eine wunderbare Gestalt. Hier wäre vieles zu sagen. Aus der Fülle dessen, was ich ja so gern gesagt hätte, was ich aber nicht kann und meinem Herzen einen Zaum anlegen muss, ist zum Beispiel Folgendes. Noah und seine drei Söhne konnten unmöglich diesen großen Kasten bauen, das Futter für die verschiedensten Tiere da unterbringen an ihre bestimmten Plätze, die Tiere dann hereinführen und hereinleiten, Ding der Unmöglichkeiten. Weber Junior. Also er hat sicher viele Mitarbeiter gehabt. Die haben gearbeitet, gegen Bezahlung, natürlich. Bezahlung. Und die Arche wurde fertig, fein verpicht, viel dicht, in Stürmen, im Regen schauen, und im bewölkten Wasser. Aber von denen, die gegen Lohn gearbeitet hatten, blieb keiner im Leben. Und alles offen. Denn sie sind nicht hineingegangen. Wenn wir in die göttlichen Wahrheiten, von denen wir wissen, nicht glaubend hineingehen, das in Christo sein, das mit Christo gestorben sein und all diese Dinge, die wir wissen, von denen wir Vorträge hörten und Bücher lasen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht hineingehen, eingehen in das Heil, praktisch, de facto, da bleiben wir verlorene Leute. Dieser Gedanke ist erschreckend. Und dann ein zweiter Gedanke, durch den ich einmal eine kleine Erweckung erzielte in einer Schule, dass von einer Klasse die Hälfte zum Glauben kam, durch eine einzige Religionsstunde. Und noch heute im Glauben stehen nach 12 oder 14 Jahren. In der Arche waren ganz langsame Tiere, zum Beispiel Schnecken, und ganz schnelle Tiere, zum Beispiel Windhunde. Wer von den Tieren in der Arche konnte besser und schneller der Südflut entrinnen? Die Windhunde in der Arche oder die Schnecken in der Arche? Wer konnte schneller entfliehen? Denn ihre Rettung war ja nicht ihre Schnelligkeit, sondern ihre Rettung war ja die Arche. Die Arche ist Christus. Ob du langsam von begreifen bist oder rasch, spielt keine Rolle. Oder da waren ganz kluge Tiere, zum Beispiel Pferde oder Elefanten, und ganz dumme Tiere, zum Beispiel Esel. Ja. Welche waren gerettet? Die Gescheiten oder die Dummen? Beide. Denn sie verdanken ihrer Rettung nicht ihrer Gescheitheit, sondern der Arche. Das habe ich so einer Schulklasse von 13-jährigen Mädchen in Mönchengladbach vor vielen Jahren dargemacht. Und da kamen 12 zum Glauben. Die stehen heute alle noch im Glauben. Ich war neulich dort und habe der Lehrer, ein Freund von mir, der Wolfgang, du kennst ihn ja auch, gesehen. Das ist wunderbar. Aber das ist nur so nebenbei, um euch zu zeigen, wie so ein einziges Bild. Deshalb war die Frage von Buddha Schirmacher sehr berechtigt. Mal sehen, wie weit du kommst mit deinem Thema. Ich komme durch. Ja, ich komme durch. Und dann wäre viel zu sagen über Sem, Ham und Japheth. Semiten, Hamiten, Japhetiten. Und so wie sich am Endzeit die 70 Völker wiederbilden, dass sich auch diese drei großen Völkerfamilien wieder herauskristallisieren, glaube ich auch. Und deshalb glaube ich, dass in Russland, dass Ostrussland mongolisch ist, also hamitisch, und zu China gehört, und das Westrussland, das ist japhetitisch, das gehört eigentlich zu Europa. Ja, danke schön. Alle diese Dinge sind äußerst interessant, äußerst akut. Ich habe darüber nie was gelesen, aber ich sehe das so. Ich glaube, dass hier sich Dinge anbahnen, die der die Bibel tiefer hineinschaut und nüchterner liest, dass der die sehen darf. Bin ich überzeugt. Aber verlassen wir das Thema und gehen weiter. Fünftens Abraham.
Abraham. Abraham ist das Symbol des Glaubenslebens. Also Adam, der natürliche Mensch, Kain, das Fleisch, Abel, der Geist, Noah, die Wiedergeburt oder Neuzeugung oder Neurettung, und dann kommt das Glaubensleben. Wenn wir lesen, Adam, der Abraham wurde aus Ur herausgeführt, machen wir uns ja gar keinen Begriff von dem, was Ur war. Und ich möchte euch jetzt vorlesen, ganz kurz, was damals vor 3.500 Jahren Ur in Chaldäa bedeutete. Ur in Chaldäa, eine große Stadt am gewaltigen Euphratstrom. Wohnhäuser, staunenerregende mächtige Bauten, Mauern und Türme. Mitten in der Stadt ein riesiger, stufenförmig gebauter Götterturm mit dem Mondheiligtum. Mond, Symbol auf Satan. Monderoberung. Sehen wir mit einem ganz anderen Augen an, wenn wir das mal wissen. Götterturm mit dem Mondheiligtum. Am Fuße dieses Götterturms ist ein Tempel für den Götzendienst. Auf der obersten Plattform der Götterwohntempel. Herrlich unheimliche Götterfeste. Am babylonischen Neujahrstag, um den Märzanfang liegt der babylonische Neujahrstag, wurde die Götterstatue auf einem reich geschmückten Schiffswagen. Das ist also ein Wagen, ein Schiff, das auf einem Wagen gefahren wird. Das heißt, wir beherrschen die Erde und die Wasser und die Meere. Schiffswagen. Zur Götterversammlung nach Babylon gebracht. Und die Zuschauer, die hatten Angst, dass sie von den Göttern erkannt würden. Und da haben sie sich verkleidet, verhüllt und das Gesicht verhüllt. Merkt ihr schon was? Verkleiden sich, damit Gott sie nicht erkennen sollte. Und jedenfalls ist hier der Ursprung des Wortes Karneval. Denn Karus, das ist die Karosse, im Französischen. Karus heißt Wagen oder Karren. Und Navalis heißt Schiff. Schiff. Die Navy ist die Flotte der Engländer. Ja. Navy, Navalis. Und aus Karus Navalis wurde Karneval. Nehmen viele Schriftforscher an. Man kann auch sagen, Karne, Fleisch und Wale, Wallet, all den. So wird es auch ausgelegt. Aber ich glaube, das ist eine gemachte christliche Auslegung. Und dass die hier aus dem Babylonischen, dass die richtiger ist. Die Zuschauer verkleideten sich und hier liegt in den Wurzeln das Wort Karneval. Nach der Rückkehr des Götterbildes, jetzt gebt acht, wurde auf dem Tempelturm die Götterhochzeit gefeiert, bei der alljährlich die schönste Jungfrau des Landes mit ihren Begleiterinnen und Gespielinnen, Psalm 45, Ochsenbeigaben und anderen, durch Vergiften dem Opfertod übergeben wurde. Das ist mir auch irgendwie tief prophetisch, weil sich unsere heutige Jugend vergiftet durch die Rausch- und Genussgifte, sodass solche, die sich die Gifte einspritzen in ihre Venen, kaum älter werden als 35 Jahre. Das wissen die, aber sie sind ganz egal, die wollen in ihrem triebhaften Leben nicht aufgehalten werden. Vergiftet, jedes Jahr. Und die reine Jungfrau ist ein Vorbild auf Israel, alles, das ist ja alles tief, tief prophetisch. Darauf kann ich unmöglich eingehen, so gerne ich täte. Die schönste Jungfrau des Landes mit den Begleiterinnen vergiftet. Geopfert. Über 200 solcher Hochzeitsgrabanlagen hat man ausgegraben. Bis jetzt. Über 200. Also Götzendienst, Sexualismus, Menschenopfer,
hochdämonisierte Umwelt, das war Ur in Chaldäa. Und da hat er Abraham gewohnt. Und davon hat er sich gelöst und ist hinaus in die Wüste, ins unbekannte Land. Und hat all dieses unheimlich herrliche preisgegeben und losgelassen. Aber ich muss weitergehen und möchte jetzt sagen, der Sohn des Abraham hat der Isaak ein Bild auf die Sohnschaft, ob er Sohnes würde. Und wir kennen seine Auseinandersetzung mit Esau. Diese Dinge vollziehen sich in jedem Leben, vollziehen sich in jeder Religion, vollziehen sich in der Politik, wo die großen Völker die kleinen ausbeuten und so weiter, vollziehen sich in der Wirtschaft, vollziehen sich in der soziologischen Struktur, dass der kleine Arme ausgebeutet wird von brutalen, machthungrigen, besessenen Menschen, die hinaufgespült wurden als Führer. Es steht geschrieben im Galaterbrief, gleich wie damals der Geistgeborene von dem Fleischgeborenen verfolgt wurde, also auch jetzt. Denn das, was war, ist jetzt. Und das, was jetzt ist, wird sein. Wir erleben das alles noch einmal. In der Endzeit, in der Vollerfüllung. Galater 4, 21 bis 31. Müsst ihr mal nachlesen. Siebtens, Jakob. Der Dienst, das Erstgeburtsrecht und die Erstgeburtspflicht und die Auseinandersetzung von Jakob und Esau vollzieht sich auch, ist alles vorbildlich in unserem Leben, in irgendeiner Form. Wer Seelsorge üben darf, der weiß, dass in den Familien immer solche Esau-Naturen und Jakob-Naturen da sind. So wie Kain-Naturen und Abel-Naturen. Für jeden ist ein Antipode da. Und in jeder Familie ein Lamm, das geschlachtet wird. Steht geschrieben in 2. Buch Mose 12. In jeder Familie ein Lamm. Bist du bereit, bin ich bereit, in unserer Familie das Lamm zu sein, das geschlachtet wird. Fromm sein wollen wir und wollen möglichst auch die anderen bekehren. Aber ein Lamm sein, das geschlachtet wird, denken wir nicht daran. Brüder, das sind Dinge, die sind von gewaltiger, prophetisch-symbolischer Bedeutung. Gleich wie damals der Fleischgeborene, den Geistgeborenen verfolgte und auszurotten versuchte. Also auch jetzt. Das sollten wir uns dick unterstreichen in unserer Bibel. Und sollten sagen, gut, es ist viel besser, Verfolgter zu sein als Verfolger. Aber das Schlimmste ist, wenn die, die einmal Verfolgte waren, das finden wir jetzt in der Kirchengeschichte, auch in der Gemeinschaftsgeschichte, auch in der ganz modernen Entwicklungsgeschichte christlicher Bewegungen, wenn die, die einmal Verfolgte waren, anfangen, Verfolger zu werden, dann ist es schlimm. Ja, gibt es denn das auch? Ja, das gibt es auch. Wer ein wenig weiß, nur allein die Vorgänge in den Freikirchen und in den Gemeinschaften der letzten 100 Jahre, der findet das bestätigt. Hier sehen wir also an den großen Gestalten des alten Buches, des ersten Buches Mose, die Entwicklung der Menschheit und die Funktionen der Ausreife durch Gericht und Gnade und unser eigenes Leben. So, jetzt habe ich noch 6 Minuten Zeit, da habe ich eine ganze Stunde gesprochen. Ich komme jetzt zu dem Größten und Herrlichsten, was es gibt. Aber ehe ich Josef nenne, da nenne ich euch einen Vers von Konrad Ferdinand Meyer, den Chor der Toten. Die Toten, die singen dort einen Chor. Und dieser Chor heißt, all unser Lieben und Hassen und Hadern klopft noch dort oben in menschlichen Adern, auch in deinen Adern, auch in meinen Adern, klopft und pockt noch das Hassen und Hadern und Suchen und Sehnen der Verstorbenen. denn wir sind ja bis ins dritte und vierte Glied irgendwie verhaftet und vererben bis ins dritte und vierte Glied das, was an Schuld und Not und Sünde und Verderben bei uns sich negativ auswirkt. Wenn wir diese große Linie erkannt haben, dann müssen wir sagen, es ist eine Qual, Mensch zu sein. Der Mensch ist ein Gefäß für jede Qual. Es gibt keinen Schmerz, der nicht sein Herz durchflutet. Ja, und dann verstehen wir, dann beginnen wir die Bibel zu verstehen. Irgendwie verhaftet und vererben bis ins dritte und vierte Glied das, was an Schuld und Not und Sünde und Verderben bei uns sich negativ auswirkt. Wenn wir diese große Linie erkannt haben, dann müssen wir sagen, es ist eine Qual, Mensch zu sein. Der Mensch ist ein Gefäß für jede Qual. Es gibt keinen Schmerz, der nicht sein Herz durchflutet. Ja, und dann verstehen wir, dann beginnen wir die Bibel zu verstehen, so wie sie verstanden werden will. Ich weiß, dass die offizielle heutige Theologie das radikal ablehnt, das weiß ich. Die früheren, echten, wirklichen Theologen, die haben das gesehen und gewusst. Die Kirchenväter haben diese Linien gewusst. Ich habe sie bei manchem Kirchenvater gefunden. Und das war mir eine tiefe, gewaltige Freude für mein Herz, wenn ich das sah. Und nun will ich also noch ein Wort sagen über Josef. Josef, ich habe vorhin gesagt, wenn man die ganze Lebensgeschichte des Josef vergleicht, wie er ein Vorbild ist für ganz Israel natürlich, 12 Brüder und so weiter, so der Mond und Sterne und dann die Ähren und all diese Geschichten, ich will sie gar nicht anführen, da finden wir so viel Parallelen, da finden wir so viel Feinheiten, dass wir das Geschehen von damals viel besser projizieren können in unser Leben, in unsere Verhältnisse und auch projizieren können auf die Endzeit. Denn das wird sich wiederholen, dass Josef ein Vorbild auf Jesus hervortritt. Als Anbruch hat er es ja schon getan bei Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die anderen, die haben nichts gesehen, andere haben nichts gehört und so weiter. Und doch war das schon ein erstes Durchblitzen dessen, was der Josef und seine 11 Brüder erlebten in Ägypten. Und es ist für mich, ich habe das schon einmal hier oder sonst wo gesagt, hier im württembergischen Raum, aber seid mir nicht böse, euch dasselbe zu sagen, das macht mir nichts aus, aber euch macht es umso gewisser. Die Begegnung zwischen Josef und Benjamin, Sohn des Glücks, heißt Benjamin, ist eine der ergreifendsten Begebenheiten, die sich hier dauernd erfüllt, wenn einem Josef sich zu erkennen gibt, wenn sich Jesus einem Menschen enthüllt, als Heiland und Retter, da erlebt er diese Sache, er erlebt ja diese Umarmung und diesen Kuss. Das wird sich mal erfüllen, das wird sich vollziehen. Nur ist dabei von Bedeutung, dass zuerst der Benjamin, nun war einer, der war ein Benjaminiter. Wer war denn das? Das war Paulus. Paulus war Benjaminiter. Und dieser Benjamin, der Stamm Benjamin, der hat ja keine sehr gute Geschichte. Könnt ihr mal alles nachlesen in dem unbekannten Buch, da, in diesem unbekannten Buch. Könnt ihr das alles nachlesen. Und die erste Vereinigung war mit dem Benjamin. Und während der Benjamin in den Armen seines Bruders lag, da traten die 10 Brüder scheu zurück, denn nach den damaligen bei Heiden und bei Israel geltenden Gesetzen hätte jetzt der Josef das Recht gehabt, die 10 Brüder, die ihn den Tod preisgegeben hatten, durch Verhungern oder Verdürsten oder sonst wie durch wilde Tiere, indem sie ihn in die Zisterne warfen, hätte er das Recht gehabt, sich zu rächen und sie zu töten. Es gibt viele heidnische Gesetze, zum Beispiel das Gesetz der Blutrache, das war auch bei Israel noch gültig. Viele heidnische Gesetze, zum Beispiel das Gesetz der Polygamie oder der Vielehe, war auch noch bis hinein in die neutestamentlichen Gemeinden üblich. Denn es steht geschrieben, ein Aufseher in einer christlichen Gemeinde sei eines Weibes Mann, woraus hervorgeht, braucht man gar nicht viel Intelligenz zu haben, woraus hervorgeht, dass es damals, und das ist eine geschichtliche Tatsache, dass es damals noch Männer gab, die hatten zwei Frauen. Oder drei sogar.
Ja.
Das sind Dinge, die machen manchem Not, der sie vielleicht zum ersten Mal hört. Aber wir müssen den Mut haben, den Tatsachen, den biblischen und geschichtlichen Tatsachen ins Auge zu sehen. Dadurch wird man nicht gefährdet, sondern befestigt in seinem Glauben. Ja, diese Begegnung war etwas Wunderbares. Wir können darin sehen, dass zuerst Juda, zuerst werden die Zelte Judas errettet und dann die anderen 10 Stämme. So kann man das auffassen. So fassen es auch viele auf. Aber ich sehe in Benjamin, weil Paulus ein Benjaminiter war, sehe ich die Gemeinde. Ich sehe das so, dass der Herr Jesus zuerst die Gemeinde an sein Herz zieht. Und in der Zeit Israel noch erschrocken, verstockt und verblendet ist. Das ist ja heute der Fall. Meine Freunde, in diesen acht Gestalten sehen wir unsere Entwicklung vom alten Adam, ich muss nach unten deuten, bis hinauf zum Josef, dieser strahlenden Gestalt, mit vielen, vielen Einzelheiten, die uns Einblicke wären in den geschichtlichen Ablauf, der schon wunderschön ist. Ich war als Kind immer tief bewegt, wenn ich hörte oder las von dem Benjamin in den Armen des Josef, wie die beiden weinen vor Freude und beide am Leben sind und der Vater sich mitfreut und so weiter und so weiter. Wir haben hier ein Gottesprogramm für uns, für Israel, die Gesamtgemeinde und auch für die gesamte Schöpfung. Denn alles, was gewesen ist, auch diese 8 Gestalten, das ist jetzt den verschiedenen Stufen und Graden und wird sein, bis der Herr kommt. Bis zu dem Augenblick, wo Gott alles in allem gibt, ist. Da greifen noch manche Ereignisse hinüber. Heute Mittag im Gespräch zum Beispiel hat Bruder Schirmacher genannt, dass das Vertrocknen des Nil, dass das 40 Jahre sein wird. Und heute sind es bis zum Jahr 2000 gar keine 40 Jahre mehr. Dass also der trockene Nil bis hinein ins tausendjährige Reich da liegt als Wüste. Denn auch im tausendjährigen Reich, in den ersten Jahren, werden die Gerichtsprozesse natürlich auslaufen und vollendet werden zum Heil. Das nur nebenbei, nur um zu zeigen, dass wirklich die Dinge, die waren, wieder sein werden, wenn auch nach unserer Auffassung und unserer Berichtung vielleicht das nicht stimmt oder unverständlich ist. Ihr Lieben, ich habe versucht, euch Zeugnis zu geben, vielleicht unter dem Titel vom Fluch zur Herrlichkeit. Denn Adam stand unter dem Fluch und Herrlichkeit ist das Ende aller Wege Gottes. Gott möge uns segnen, daraus etwas zu nehmen und aus diesen 8 Linien, die ich andeutete, aus jedem Punkt neue Tiefen und Schönheiten durch Studium der Schrift herauszufinden. Ihr werdet Dinge finden, die euch viel mehr Freude machen, wenn ihr sie selbst findet, als wenn sie hier einer von uns Brüdern vorträgt. Sind viel köstlicher, diese Dinge selbst zu sehen. Und das dürft ihr. Und dazu hat uns Gott sein Wort gegeben. Und die Aufforderung, forscht in den Schriften. Sie sind es, die von mir zeugen, von dem Herrn Jesus. Auf ihn weist alles hin. So, meine Brüder, sagt noch ein Schlusswort.
Verkündigung ist eine sehr seltsame Sache, bei der der eine Hörer durch eine Wahrheit oder eine Verkündigung angesprochen ist und ein anderer durch eine andere, die dem ersten überhaupt nicht wichtig erscheint. Das wurde mir einmal deutlich, als mir ein katholischer jüngerer Mann ein Erlebnis seines Beichtvaters erzählte, eines alten katholischen Pfarrers im Schwarzwald. Der kam während seiner Predigt aus dem Konzept. Es ist nämlich nicht so, dass die katholischen Prediger überhaupt kein Konzept haben. Die bereiten sich auch vor. Wir müssen eigentlich ein bisschen umdenken lernen, als sei katholisch gleichbedeutend mit teuflisch. Ich bin erstaunt, wenn man offene Augen bekommt dafür, wie viele Brüder es unter den Katholiken gibt. Aber das bedarf dann auch einiger Vorbereitung, indem man in seinem Hochmut und Stolz Buße tun muss und den Bruder sucht und auch findet. Da erzählt er, dass dieser Pfarrer
der nun, wir nennen das als Prediger Schwamm. Da schwimmt man, das heißt, man hat keinen festen Grund mehr. Man paddelt dann so ein bisschen und macht so ein paar Bemerkungen. Und so ging es ihm auch. Und als er nun gar nicht mehr weiterkam, sagte er zum Schluss, und das andere alles. Und da hatte er sich wieder gefangen und konnte seine Predigt dann zu Ende führen. Abends um 11 Uhr klopfte es an seinem Haus. Da ging er hinaus, er wollte seine Wirtschafterin da nicht wecken. Da steht ein Mann draußen und sagt, Herr Pfarrer, ich muss Sie sprechen. Ja, was haben Sie denn so später Nachtstunde? Herr Pfarrer, ich muss wissen, was das ist, das andere alles. Das ist kein Witz, sondern das ist eine Wirklichkeit. Und es ergab sich hier ein seelsorgerliches Gespräch. Der Mann, der war so in Not, dass er hinter diesem Ausdruck auf einmal den drohenden Gott gesehen hatte. Und nun wurde ihm eine Aussprache, und wie dieser Pfarrer sagte, hier kam ein Mensch zur Ruhe in der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das andere alles. Ich möchte nur drei kurze Punkte nennen zu einem Wort in Markus 4. Denn es ist möglich, dass bei dem einen oder bei dem anderen das verschiedenste Wort auf einen Boden gefallen ist, wo jetzt so die Würzelchen anfangen, sich herauszustellen. Wenn ihr auf ein bisschen Zellophan und nicht Zellophan, Zellulose jetzt so Kresse ausseht, dann geht das Zeug auch wenn ihr es nicht in die Erde legt. Das ist übrigens eine gute Frühjahrskost, ein bisschen Kresse auszusehen, auch so ein Stückchen Zellstoff. Probiert's mal. Ja, und da steht hier in Markus 4, nachdem der Herr Jesus erklärt hat, wie das mit dem Gleichnis von dem verschiedenen Acker ist, in Vers 19, Vers 18, andere sind die, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben. Und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den anderen Dingen, nach den übrigen Dingen, deswegen habe ich das erzählt, die kommen hinein und ersticken das Wort. Und das Wort, was hier steht, mit ersticken das Wort. Also, die sind nicht die einzige Ursache, dass das Wort erstickt wird. Das heißt, es wächst nicht weiter. Es setzt keine Würzelchen mehr hervor. Es treibt keinen Keim heraus, sondern es stirbt ab. Heute Abend mag es vielleicht ein schönes Gefühl in uns erregt haben. Ach ja, das ist herrlich. Ach ja, so wie der Josef, so möchte ich sein. Meine Brüder da, die mir so lieb sind und die dieselbe Erkenntnis haben und mit denen ich auf der Konferenz sitze, oh, die immer wieder so zu umfangen und mit dem Bruderkuss zu begrüßen und so weiter und so weiter. Das ist eine herrliche Sache. Wie der Josef möchte ich sein. Wenn du nun kein bist, das ist nämlich der andere da. Ja, wollen wir mal die drei Dinge ganz kurz angucken. Da sagt er zuerst Dinge, die das Wort mit ersticken. Die Sorgen dieser unserer Zeit. Was hat eigentlich unsere Zeit für spezielle Sorgen? Ich möchte mal ein Wort nennen. Investment sparen. Wisst ihr, was das ist? Was ist das?
Geld anlegen.
Bitte?
Geld anlegen.
Eine gute Möglichkeit, mit einer guten Garantie, sein Geld wertbeständig anzulegen. Nicht in deutschen Papieren, sondern in amerikanischen, ausländischen Papieren. Investment sparen.
Wobei man sehr vorsichtig sein muss.
Aber bei uns wackelt es ja immer so ein bisschen. Die Mark ist wohl fest und verschiedene haben sich die Zähne dran ausgebissen. Zum Beispiel der Herr de Gaulle. Der merkte auf einmal, dass ein Frank weich wurde. Ja? Und da musste ihm die harte Mark ein bisschen helfen. Aber so immer heißt es mal, es müssen wieder Stützungsaktionen und was da ist. Und da fragt sich mancher, was mache ich mit meinen 3.000, 4.000, 5.000 Mark, die ich auf dem Konto habe. Und dann bewegen sich die Gedanken um dieses, die Sorgen unserer Zeit, es gibt noch andere, aber wer von uns will nochmal sein Geld auf 10% zusammenschrumpfen sehen, hast du 4.000 Mark an, kriegst du 400 Mark ausgezahlt. Das Übrige, das war in die Röhre geschrieben. Sorgen dieser Zeit, lassen wir uns das doch bitte sagen, alle Geldsorgen ersticken das Wort. Nimm deine 5.000 Mark und schick sie irgendwo hin. Und du hast einen Schatz im Himmel, wertbeständig angelegt, und das Wort wächst in dir herrlich. Ja, so weit kann man natürlich nicht gehen. Doch wohl dem, der es macht, wer es probiert, der merkt, dass das Wort wächst. Als ein junges Mädchen eine Lehrerin, eine besondere Erfahrung hatte, da kriegten auf einmal einige Brüder je 1.000 Mark zugeschickt. Ich gehörte auch zu denen. Und da schrieb sie, mir ist eingefallen, dass mein Sparkonto zu hoch ist. Und darum verteile ich das Geld jetzt. Hat dahin geschickt, auf Langsteinbacher Höhe. Robert Schad hat sofort auf Höhenkonto geschrieben und so weiter. Ich habe es auch auf ein bestimmtes Konto geschrieben und so weiter. Und dann sagt sie, jetzt langt es allerdings auch nicht zum neuen Auto. Mein Auto ist so weit, dass es bald auseinanderfällt. Sie mussten immer so 40 Kilometer zum Schulort fahren. Also jetzt muss der Herr Jesus mein Auto schon zusammenhalten, dass die Dinge nicht auseinanderbrechen. Was soll ich euch sagen? Sie musste zu ihrem Vater kommen und fährt jetzt einen Mercedes. Der Vater hat gesagt, du darfst meinen Wagen benutzen, nicht wahr? Sie sorgt für ihren Vater. Jetzt hat sie für ihren alten, klapprigen Wagen einen Mercedes und hat ihr Geld weggegeben. Fragen wir uns einmal, ob wir Investmentsorgen haben. Wie kann ich mein Geld anlegen? Aber denke daran, dass damit das Wort mit erstickt wird. Dahin kommt, dahin gehört auch das, wo ist der bestbezahlte Arbeitsplatz bei möglichst weniger Arbeit. Das sind heute so Dinge, die nicht nur junge Männer, sondern auch junge Mädchen bewegen. Das gehört auch da hinein. Du brauchst dich gar nicht zu wundern, wenn solche Gedanken dich bewegen, dass das Wort bei dir nicht ankommt. Und du sagst, oh, was die da sagen, ist so ziemlich langweilige Sache. Ich komme da nicht dahinter, was die eigentlich wollen. Kein Wunder. Diese Sorgen unserer Zeit, jede Zeit hat ihre Spezialsorgen. Und die heutige ist Kapitalbildung. Kapitalbildung. Man muss ein bisschen was hinter sich haben. Man muss für gewisse Fälle gerüstet sein. Das Wort wird erstickt. Diese göttliche Weisheit und Armut, wo Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und komm hier hinterher. Das ist göttliche Weisheit. Die Ärmsten sind die Reichsten. Ich kenne da einen Franziskanerpater. Die Franziskaner sind ja Bettelmönche. Barfuß geht er in seinen Holzsandalen. Und als er zu einer gemeinsamen zu einem gemeinsamen Mittagstisch seinen Anteil pro Mahlzeit 1,50 Mark einzahlen sollte, hat er kein Geld. Denn sein ganzes Eigentum war in seiner Tasche drin, das ist eine Bürste und so ein paar kleine Sachen, ein Stück Seife, das trägt er immer mit sich rum. Da ist er zu den Bauern ringsum gegangen, die Gegend ist katholisch, und dann hat er sich 12 Zentner Kartoffel zusammengebettelt. Und die hat er eingezahlt. Er ist ein strahlender, glücklicher Mensch, ein Gotteskind und ein Bruder. Arm, arm wie sonst was, Bettelmönch, und glücklich und frei. Und er sagt, weißt du, eins kann ich nicht verstehen, wie ihr mit eurer Familie noch eure Seelsorgeaufgabe erfüllen könnt. Das ist auch so etwas, unsere Familien, die können uns schwer im Glaubenswachstum hindern, aber auch fördern. Das ist die andere Seite. Zweite, der Betrug des Reichtums. Apathe heißt Betrug. Parteien ist das innere Bewegtwerden, das bis zum Leiden führen kann, das Erfasstwerden von einer Idee. Und A ist das sogenannte Alba Privativum, das nimmt das den positiven Wert und macht es negativ. Man ist dann ein Mensch, wenn man im Betrug steht, der jetzt zu keiner echten, keinem echten Ergriffenwerden mehr kommen kann vom Wort. Dass das Wort uns einmal packt, sodass man meinetwegen, wie es der eine Bruder sagte, ich gehe auf die Langsteinbacher Höhe, ich gebe meinen Beruf auf und werde Pfleger. Da habe ich ihm gesagt, lieber Kerle, lass das mal sein. Erstes Mal bist du amputiert, Arm amputiert. Wie willst du da mit deinem Stumpen den Kranken da den Löffel reingeben, wenn du da so einen kranken Menschen hast?
Nö, sagt er, hätte ich dir bloß nicht gesagt, man soll sich bloß mit dem Herrn unterhalten. Da ist man abgefasst vom Wort. Aber das heißt noch nicht immer, dass das, was man jetzt plant, auch richtig, normal, gesund und ist. Da muss dann brüderlicher Rat da sein. Aber wer im Reichtum stecken bleibt, im Wohlstandsdenken, das heißt im Genussleben, ohne Spannung, Apathe heißt auch ohne innere Spannung. Geld macht nicht glücklich, sagt die Welt. Aber es beruhigt kolossal, wenn man hier anstatt 50 Pfennig ein Portemonnaie mindestens 500 Mark drin stecken hat. Da kann man ganz anders mit jemandem verkehren, nicht wahr? Sogar mit dir kann ich schon gut verkehren, nicht?
Wenn der wüsste, dass er mir jetzt schon 10 Minuten auf den Nerven rum dran ist. Wenn ich Ihnen sagen, ich bin vorher schon am Platz gewesen.
Ich habe dich aber nicht gemeint. Aber wenn du getroffen bist, dann ist was anders. Dann ist das ein Beweis dafür, dass bei dir das Parteien noch da ist. Es gibt einen Segen der Ungewissheit dessen, was morgen ist. Ein Segen der Ungewissheit, was morgen ist. Als ich im Anfang vor 20 Jahren hier unten in der Arbeit stand, da ging es manchmal bei uns so, dass meine Frau kein Pfennig Geld mehr hatte. Alle Sparbüchsen der Kinder waren schon geleert, es war kein Groschen mehr da, dass meine Frau dann gesagt hat, also Kinder, Malzkaffee haben wir noch und Kartoffeln sind auch noch unten. Also verhungern brauchen wir nicht. Und diese Ungewissheit, die war ihr natürlich jetzt nicht gleich, wenn kleine Kinder da sind, muss Milch geholt werden, aber war nicht mehr drin in Sparkassen. Ich war unterwegs und ich wusste auch nicht, wann ich nach Hause komme. Und da war abends ein Brief unten und da steckten 50 Mark drin. Wussten, von wem sie kamen, jemand hat ihn reinstecken lassen. Und da ging meine Frau noch auf und sagt, Kinder, der Bruder so und so hat uns ein Briefchen reingesteckt, da waren 50 Mark drin. Sagt der Jüngste, oder einer der Kleinen da, die noch nicht zur Schule ging, wie weiß der Onkel eigentlich gestern, dass wir heute kein Geld mehr haben? Das ist kindliche Logik, aber es ist doch wahr. Da ist einer gestern bewegt worden durch ein Wort irgendwie, das sogar ohne Worte geschehen kann. So wie das in Psalm 19 steht, das Reden Gottes am Firmament in seiner Schöpfung geschieht ohne Worte. Wie weiß der das? Ja, das ist das Wunder und das ist das Herrliche, der Segen der Ungewissheit. Sicherheit macht immer spannungslos. Und spannungslos ist der unfruchtbare Boden für das Wort. Wo die Spannung bleibt, des Ich weiß nicht, aber du weißt, da wächst das Wort. Und darum ist Sicherheit, Wohlstandsdenken, Genussleben, alles sich leisten können, keine Spannungen haben. Ha, ich kann ja auch nach Aroda fahren. Ha, du hast ja deine Pension, natürlich. Du kannst überall hinfahren, 2-3 Mal im Jahr. Und dann nützt das Wort, was du hörst, gar nichts, weil du keine Spannungen mehr hast. Du erlebst das nicht mehr. Ich meine jetzt niemand. Ich meine auch nicht mal pensionierte Lehrerinnen jetzt. Nicht wahr? Und dann kommt das Letzte. Die Begierde nach den übrigen Dingen, was das nun alles ist, nun, das kann jeder in seinem eigenen Herzen nachfühlen. Bruder Heller hat erzählt von den Wünschen und Sehnen der menschlichen Seele, die das in der Nacht hochsteigt, in dem blauen Dunst der Traumwelt und so weiter. Begierde, die Nebeninteressen, die Absolutheit Gottes, den Absolutheitsanspruch Gottes in meinem Leben entgegenstehen. Gott will uns ganz, nicht nur Verkündiger, jeden. Dann kommt es aber auch so, dass wir neue Wege geschenkt bekommen, um an die Menschen heranzugehen. Eine Gruppe von jungen Leuten geht jeden Abend los, junge Mädchen und meistens auch junge Leute allein, und dann gehen sie in diese Spielautomaten, sagt man da Läden oder was? Ihr wisst, wo die Spielautomaten sind, die Groschengräber. Na, Diskothek, da wird Jatz gemacht, aber das kommt noch dazu. Die gehen dann einfach da hinein und dann stellen sie sich mit den jungen Leuten dahin und opfern auch einmal ein paar Groschen. Und dann gibt es ein Gespräch, dann sagt er, Mensch, du Idiot und so, nicht? Und der andere, der ranzt ihn da auch an und sagt, Mischel, du bist doch auch so. Und du gibst ein Wort das andere, aber die haben ja ein ganz bestimmtes Ziel. Sie wissen sich geschickt. In der Gemeinde, wo mein Ernst Prediger ist, haben sie aus diesen Räumen heraus und noch aus anderen Gruppen 50 junge Männer in einem Jahr herausgeholt, die zum Glauben kamen und zur Gemeinde kamen. Oder der eine Bruder vom CVJM, der macht mit seiner Mannschaftsgruppe abends einen sogenannten Bierbummel, erschreckt nicht. Dann gehen sie abends in ein Lokal. Jeder setzt sich an einen Tisch, die verteilen sich in dem Lokal. Wo noch ein Tisch frei ist, bitte dürfen wir uns da hinsetzen. Ja, bestellen sich irgendwas, wer Bier trinken will, nimmt ein Glas Bier, der andere nimmt eine Coca-Cola. Und dann spitzen sie die Ohren. Was sagt der, was erzählt der? Und dann sagen sie, Herr, jetzt musst du mir das geben. Wo kann ich eingreifen? Jetzt lass das Wort fallen. Und siehe da, es gibt ein Gespräch und es gibt eine Bekanntschaft und die können irgendjemand einladen zu sich. Ein junger Mann ladet einen anderen ein. Es gibt ein gewisses Annähern und vielleicht ein Zeugnis von Jesus und eine Errettung für Jesus. Das sind Menschen, die Jesus ganz gehören. Aber das sind auch Menschen, die zum Teil in einer Gemeinschaft leben, obwohl sie zu Hause leben, zahlen all ihren Verdienst in eine Kasse und behalten nur 50 Mark Taschengeld. Was sie brauchen, besorgt die gemeinsame Kasse. Und dann wird das Geld aber da eingesetzt, wo sie es brauchen. Zum Beispiel die Christusträger von der Bergstraße oben. Die haben eine Mission in Pakistan, da gehen sie dann hinaus, sie stehen zur Verfügung dem Herrn. Bei denen wird das Wort nicht erstickt, sondern es lebendig. Wie ist es bei uns? Mit der Frage sollen Sie heute Abend nach Hause gehen. Kann das Wort bei mir wachsen oder muss das Wort bei mir ersticken, weil ich einfach so viele Nebeninteressen habe, so viele Hobbys, dass Jesus überhaupt keine Zeit mehr hat. Dass zum Beispiel die Kinder in der Gemeinschaft, zu der du gehörst, nicht beaufsichtigt werden können. Sonst könnten nämlich die Mütter mitkommen mit ihren kleinen Kindern. Oder dass andere Dinge nicht getan werden können, weil man einfach so viel Hobbys hat. Weil es schöner Sonnenschein ist, muss man Skifahren gehen. Willst du singen?
Ja. Das ist unsere Bitte, Herr Jesus, dass wir den Sieg erlangen. Du weißt, dass wir von dem adamitischen Wesen sind und dass in uns auch ein Kain oder Abel leben kann und dass der Streit zwischen uns ist, zwischen dem Fleisch und Geist. Und wir danken dir aber, dass wir wissen dürfen, dass du eine Neuzeugung, eine Neuschöpfung gemacht hast und dass auch in uns diese neue Zeugung vorgenommen worden ist, dass wir uns haben neu zeugen lassen, als wir zum Glauben gekommen sind. Und du hast uns zu Söhnen berufen. Du möchtest doch auch aus uns einen Josef machen, der bereit ist, an dein Herz zu eilen, zu jeder Stunde unseres Lebens. Denn du bist ja bereit, uns jederzeit zu umarmen und zu küssen und zu lieben. Das ist das wunderbare Geschenk an uns, dass du uns als Sünder siehst, aber auch als solche, die du herausliebst und hineinliebst in dich. Und wenn ich heute Abend vielleicht etwas mitgenommen habe, so ist es das Wort Wachstum. Dass du doch auch in mir und in uns allen etwas Wachstümliches schaffst. Nicht, dass es erst aufgebläht in uns ist, was nachher wieder sich in ein Nichts auflöst, sondern dass du uns wachsen und zunehmen lässt im Glauben und in der Liebe zu dir, damit wir ganz hingelangen zum Ziel. Und da weißt du auch, dass es mich bewegt, der Reichtum, dass das ein Hindernis sein kann. Du siehst, wie wir oft darunter leiden, wenn wir in Geschäfte stehen. Wenn wir wissen, wie das Geld ein verzehrendes Feuer ist und wie es den Menschen in den Ruin hineintreibt, in die Abhängigkeit. Du aber kannst auch uns von solchen Dingen lösen und kannst uns frei machen. Und ich darf es immer wieder auch in der CA erleben, wie Menschen ihr Letztes hergeben. Und da lass uns auch treue Haushalter sein in allen Stücken, dass wir das Geld, was wir bekommen, auch als CA doch immer wieder richtig anwenden. So danken wir dir für die Stunde des Abends, für den Dienst unserer Brüder. Wir stellen uns bewusst unter dieses Wort und wollen es an uns wirken lassen. Und so geh mit uns in die Nacht hinein und gib, dass auch diese Abendstunde nochmal ein Erlebnis für uns wird, dass wir darüber nachsinnen und nachdenken. Und dass alles, was wir erlebt haben an diesem Tag, nichts anderes ist als ein Lob und ein Dank an dich, unseren Herrn und Heiland. Amen.
Amen. Amen.